Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Weil wir beim letzten Mal so viele Kärtchen noch übrig hatten, machen wir heute weiter. Dies oder das.
Bis die Karten alle sind.
Und wenn ihr Lust habt, dann nehmt euch doch mal Zettel und Stift oder eure Notiz-App und stimmt mal mit ab. Und dann könnt ihr am Ende dieser Episode auszählen, ob ihr mehr Übereinstimmung mit Jörg oder mehr Übereinstimmung mit mir habt. Legen wir los. Urteil oder Vergleich. Und zwar nicht im Sinne von, was möchtest du erreichen, sondern das dann hinterher abzufassen. Das muss man ja auch.
Ja gut, den Vergleich.
Im Einfall musst du protokollieren.
Ja, den Vergleich formulierst du ja gemeinsam mit der Partei im Verfahren normalerweise oder du kriegst ihn sogar schon zugeliefert und musst ihn nur noch als Beschluss fassen. Ich schreibe sehr gern, ich formuliere sehr gern. Von dem her habe ich mich nie gescheut, Urteile zu schreiben. Das mache ich sehr gern. Und es ist manchmal auch sozusagen ein pädagogisches Bedürfnis. Manche Dinge möchte man gern mal im Urteil deutlich formulieren. Und das den Parteien oder einer Partei mit auf den Weg geben. Da findet man es dann fast schade, wenn das durch einen Vergleich einem entzogen wird. Weil im Zivilprozess ist ja so, die Partei entscheidet, wie das ausgeht. Und wenn die sagen, nee, wir vergleichen uns, da kannst du immer sagen, das ist Blödsinn, machen sie es nicht. Die dürfen das.
Und weißt du, wer sich da besonders drüber freut, wenn so ein Satz noch im Urteil kommt oder ein ganzer Absatz?
Mhm.
Man selber, wenn man die andere Partei vertritt, also die nicht angesprochen ist, dann freut man sich.
Ja.
Aus Anwaltssicht definitiv Urteil. Wenn man Erfolg hatte mit der Klage, dann ist ein Urteil schön. Das ist dann immer wie so ein kleiner Orden, den du dir anheften kannst. Wobei manchmal musst du ja gar nicht wahnsinnig hart dafür arbeiten. Aus Sicht der Mandanten kommt es drauf an, wie zerstritten die oder emotional. Also wenn es etwas war, was emotional sehr schlichtungswürdig war, dann ist ein Vergleich schön, weil das dann mehr befrieden kann. In manchen Fällen aber auch ein Urteil. Idealerweise da natürlich auch ein obsiegendes Urteil. Aber manchmal ist es auch, manchmal vertrittst du auch jemanden, der in der Sache einfach unterliegt. Aber auch das kann zu einer endgültigen Klärung einfach im Sinne eines Abschlusses. So, wir haben jetzt alles versucht. Ich hätte mich ja immer gefragt, soll ich so stehen lassen, soll ich es nicht so stehen lassen? Und sie haben ja gesagt, das ist schwierig. So, aber jetzt habe ich es versucht, jetzt ist es auch gut. Abschluss. So.
Genau. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, je nach Fallkonstellation, nach Personenkonstellation. Papier oder E-Akte?
E-Akte. Ist praktischer. Ist viel praktischer. Ich mache alles digital. Und ich finde auch Akten digital besser. Und vor allem, wenn du, da gibt es ja so ein paar geile Entwicklungen, dass du selbst in der Gerichtsakte googeln kannst.
Naja.
Also das finde ich halt super, super zeitsparend, wenn ich überlege, so früher diese ganz, ganz mehrbändigen, dicken Akten. Oh, da kannst du dir Grifftabelle, da kannst du dir vorne vermerke mit siehe, bla, bla. Ist einfach nervig. Also das ist nimmer auf Stand der Zeit. Und das ist natürlich E-Akte langfristig für alle Arten von Akteneinsicht.
Also E-Akte.
Mega.
Ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Man muss sich ja klar machen, eine Akte brauchen immer mehrere Leute. Mehrere Leute den aktuellen Stand und die Akte entwickelt sich ja. Da kommen Schriftsätze rein, da kommen Zustellungsurkunden, was weiß ich. Akteneinsicht, du kannst die Akte an den Sachverständigen rausschicken und trotzdem weiterarbeiten. Du kannst die Akteneinsicht gewähren, trotzdem weiterarbeiten. Und für uns jetzt am Oberlandesgericht oder am Landgericht, wo du im Kammersystem arbeitest, im Senatssystem, der Vorsitzende kann die Akte ziehen, die Beisitzer können die Akte ziehen, das ist völlig egal, jeder kann dran arbeiten.
Das ist super.
Und das ist ein Riesenvorteil. Und wir haben ja diese Umstellung schon vor Jahren bei uns gemacht. Und ich habe damals einen Kollegen gesagt, ihr werdet euch in 10 Jahren wundern, was wir uns alles von der Papierakte an Arbeitsabläufen haben diktieren lassen. Und
Klar. Mittlerweile
sind wir dort. Und es ist wirklich so, wenn heute noch eine Papierakte auftaucht, kommt das große Stöhnen, ah nee.
Ja.
Wo haben wir die jetzt? Wo ist die gerade? Wer hat die gerade? Ist das jetzt aktuell? Sind da alle Schriftsätze drin? Und die E-Akte ist da einfach viel, viel besser.
Hat aber natürlich dazu geführt, dass eine Tierart ausgerottet wurde.
Ja, das Gürteltier.
Das Gürteltierchen.
Ja, schade.
Ja. Habt ihr noch irgendwo welche rumliegen?
Ja, klar. Es gibt natürlich Akten, die über extrem lange Zeit laufen, also Betreuungsrecht oder sowas, ja. Und da gibt es natürlich schon noch Papierakten. Ansonsten sind sie am Aussterben im Alltagsbetrieb. Aber in den Archiven liegt da noch einiges rum.
Ah, nee, ich meine da eigentlich die Gürteltierchen. Also kriegen aber dann hier ihr Gnadenbrot.
Die kriegen ihr Gnadenbrot, aber wir füttern uns ja natürlich regelmäßig.
Sehr gut. Achso, ich bin.
Du bist.
Ah, Präsenzverhandlung oder Online-Verhandlung? Nein, jetzt habe ich nicht. Das ist ja. Jetzt muss ich überlegen. Das wusste ich.
Das ist einfach eine klassische Juristenantwort, kommt drauf an. Also, wenn ich was ganz konzentriert, sachlich erörtern will und für die Beteiligten wäre das Herkommen aufwendig, dann bin ich dankbar für die Online-Verhandlung. Wenn es darum geht, wirklich ins Gespräch zu kommen, wenn es starke Konflikte sind, wenn man sich überhaupt nicht kennt, ist eine Präsenzverhandlung besser, weil man einfach die Person als Ganzes wahrnehmen kann. Es gibt noch was Drittes und da würde ich sagen, das ist der Horror, das ist die Hybridverhandlung. Wenn ein Teil der Beteiligten in Präsenz ist und ein Teil ist außerhalb des Gerichtssaals. Es gibt immer ein Ungleichgewicht in der Wahrnehmbarkeit und es ist übrigens auch technisch, also in den seltenen Fällen funktioniert es wirklich zuverlässig.
Das heißt ja auch, hat man ja ab und zu mal, dass auf einer Tagung oder bei einem Meeting oder irgendwie so Teile zugeschaltet werden und der Rest ist da. Finde ich immer ungut. Ich würde sagen, ja, mach doch alles. Online. Weil es tatsächlich so ist, die dann nur zugeschaltet sind, die haben es viel schwerer, sich mit einzubringen.
Ja.
Im Verhältnis zu denen, die dann vor Ort sind.
Genau.
Das ist immer unglücklich. Ich müsste auch sagen, es kommt drauf an. Ich finde Online-Verhandlungen schon cool, weil es spart Zeit.
Ja.
Es ist letztlich viel nachhaltiger. Es müssen nicht alle, je nachdem, wie weit das Gericht entfernt ist, da alle hinfahren. Aber in manchen Situationen ist es schon ganz nett, die Person tatsächlich direkt zu sehen. Ich würde aber sagen, in 90% der Fälle wäre ich für Online-Verhandlungen.
So hoch würde ich es nicht ansetzen. Also immer wenn eine Beweisaufnahme notwendig ist und so, da habe ich schon gerne in Präsenz. Und ich muss sagen, die technische Entwicklung zwingt auch dazu, vielleicht wieder mehr in Präsenz zu gehen. Also wenn man sich anguckt, was heute mit Online-Face-Swap möglich ist, ich kann im Prinzip einen nicht mehr von einem realen Menschen unterscheidbaren digitalen Avatar so synchronisieren, dass ich dem, während er spricht, alles sagen kann, was er sagen soll.
Ich weiß, deswegen, also ich sitze da nie selbst. Deswegen bin ich so für...
Ach so. bist du eigentlich echt?
Ja, doch, tatsächlich. Nee, das stimmt, das ist gefährlich, aber ich finde es aus Anwaltssicht, du hast als Richter natürlich auch nochmal einen anderen Blick drauf,
ja.
Aber aus Anwaltssicht ist schon cool, weil du kannst theoretisch morgens um 10 hast du eine Verhandlung, Landgericht München.
Ja.
Dann hast du 2 Stunden später, nee, nicht um 12, weil da ist wahrscheinlich Mittagspause, aber dann hast du halt, was weiß ich, Landgericht Hamburg, das finde ich halt gut und es muss halt nicht die halbe Welt mit dem Auto quer durch Deutschland fahren.
Sehe ich auch die absolute Vorteile. Wir machen das auch viel, weil wir haben ja ein großes Einzugsgebiet. Aber das ist zum Beispiel meine Erfahrung aus der Corona-Zeit, wo wir viel mit Homeoffice gearbeitet haben. In einer stabilen, laufenden Beziehung kannst du wahnsinnig viel online machen, ohne dass was verloren geht.
Ja.
Wenn es zum Konflikt kommt oder wenn es darum geht, mit Menschen neu in Kontakt zu kommen, dann kommst du online an die Grenze. Da brauchen wir einfach, auch wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen, sozusagen die Komplettwahrnehmung vom Gegenüber, um mit allen Sinnen sozusagen die Dinge aufs Gleis zu bringen.
Ja, wenn du einen Konflikt schlichten willst, schon. Aus strafrechtlicher Sicht ist natürlich Online-Kommunikation sehr viel sinnvoller im Rahmen der Prävention. Online haut sich so schlecht.
Gut, da geht es mit Verbalgewalt. Übrigens, im Strafrecht machen wir an anderen Stellen auch noch einiges online. Wir haben ja Menschen mit ganz unterschiedlichen, vielseitigen Sprachen in der Haft. Und es ist dann ganz schwer, zum Beispiel gleichzeitig einen Facharzt für eine Untersuchung und den passenden Dolmetscher herzukriegen. Und es läuft mittlerweile tatsächlich so, dass über Tablet der Dolmetscher zugeschaltet wird, auch für seltene Sprachen und der Facharzt. Und dann kann man zumindest mal online miteinander erstmal so eine Art Verbaldiagnose machen. Und das ist natürlich toll, weil die Leute kommen schneller zu einer ärztlichen Einschätzung. Ja. Und dann weiß man, wie dringend sind die Dinge.
Auch so ein bisschen Errungenschaft, die Corona mitgepusht hat.
Absolut.
Da habe ich nämlich gesehen, da wurden sehr, sehr schnell per Tablet Haftprüfungstermine und so auf die Beine gestellt.
Ja.
Und da haben die es auch ermöglicht in der Pandemie, dass mit der Family kommuniziert werden konnte. Das fand ich super gut. Hamburg war da echt fix.
Ja, also da gibt es schon auch wirklich Windfall Profits aus Corona.
Ja.
So, weg von der digitalen Welt. Klassiker, mit oder ohne Robe verhandeln?
Im Prinzip, das kennt keiner mehr, ne?
Was?
Radio Jerewan.
Doch.
Im Prinzip ja, also mit, im Prinzip mit Robe. Grundsätzlich mit Robe. Ich finde, das trägt doch sehr dazu bei, allen auch nochmal ihre Rollen klar zu machen und auch den anderen Beteiligten klar zu machen. Das ist jetzt hier auch keine persönliche Sache, sondern ich habe hier eine Rolle in unserem Rechtssystem. Das finde ich eigentlich ganz gut und ich finde, das trägt auch so zur Versachlichung bei. Einige Personen, die das nicht verstanden haben, klammer ich da jetzt mal aus. Es gibt aber Situationen, da finde ich es ohne Robe besser. Und das ist immer dann der Fall, wenn jemand sehr, sehr große Probleme hat, überhaupt vor Gericht zu erscheinen.
Ja.
Wenn da starke seelische Belastung ist, mentale Probleme.
Kindesanhörungen.
Auch da, bei Kindern auch, da finde ich, zugunsten der Beteiligten, der Betroffenen, ist es sehr sinnvoll, manchmal auf die Robe zu verzichten. Was auch funktionieren kann, ist denjenigen, der so Sorge hat, auf dieselbe Stufe zu heben und dem auch eine Robe anzuziehen.
Mhm. Witzig, ja.
Wird gelegentlich mal, ich habe das auch schon mal gemacht, einfach auch, weil du vielleicht vermeiden willst, dass die Lokalpresse halt schon auf dem Flur wartet oder dass alle, wenn der Zuschauerraum, wenn da viele Leute zu erwarten sind, dass da alle so glotzen. Da spricht ja nichts dagegen, ist ja nicht verboten. Und man hat da vielleicht eine zweite Robe.
Okay.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja. Es hat übrigens auch sehr praktische Aspekte, die man oft übersieht.
Ja, wenn es warm ist, zum Beispiel kurze Hose drunter.
Na, das kann man nicht bringen. Also kurze Hose für Männer unter der Robe geht nicht. Aber ich trage sehr ungern Anzüge mit der Robe und einem weißen Hemd bist immer gut gekleidet. Und es gab einen vorsitzenden Richter am Landgericht Stuttgart, der eine ausgesprochen nachlässige Kleidung gepflegt hat und auch seine Haartracht war eher nachlässig. Mit Robe hat man ihn erkannt. Aber es gab einen neuen Pförtner und der wollte den nicht reinlassen. Ja? Es soll ja Menschen heutzutage manchmal auch noch passieren, dass sie aufgrund ihrer Kleidung nicht sofort an der Pforte durchgelassen werden. Ich möchte hier keine konkreten Fälle von heute Morgen ansprechen.
Hey, aber was komme ich auch mit Lederjacke, mit Thors Hammer drauf, hier ins OLG. Ich kenne Richterinnen, die im Sommer, wenn es sehr heiß war, altes Gebäude, aber sehr viel Glas im Rücken. Die hat, oder nee, stimmt gar nicht im Rücken, seitlich, aber da schien die Sonne rein. Die hat kurze Hosen angehabt. Und das Besondere war, dass die Tür vom Richterzimmer so zur Richterbank führte und die war auch nach hinten noch verlängert. Du konntest nicht reingucken. Das heißt, sie kam aus dem Richterzimmer, sofort hingesetzt. Du hast nicht gesehen, dass sie eine kurze Hose unter der Robe hat, weil die Robe auch sehr lang war. Und die hat auch Sandalen angehabt. Und mit der hatte ich im Referendariat zu tun. Ich fand sie ganz, ganz, das war eine ganz kluge Frau. Und der Clou war, ich durfte dann immer hinter mit ins Richterzimmer, haben nach den Jugendsachen dann das noch ein bisschen besprochen. Und dann hatte sie Mickey-Maus-Shirts ganz gern drunter. Fand ich super. Aber sie kam raus, tadellos, siehst du nicht. Und dann hängte sie die Robe im Zimmer hinten auf und kurze Hose und Sandalen. Ich, ach, und sie so, ja, so warm.
Ja.
Fand ich gut.
Eine Kollegin von mir, die war der Meinung, dass ihr Weiß nicht steht. Und wir müssen ja Amtstracht tragen, also weiße Bluse für Frauen, weißes Hemd für Männer. Die hatte dann, das kann man sich kaufen tatsächlich, so Lätzchen.
Ja.
Da kannst du über dein buntes T-Shirt oder was, das weiße Lätzchen und dann die Robe drüber. Und im anderen Fall, da hatte ich eine alte weiße Krawatte. Wir müssen ja weiße Krawatten tragen in der Sitzung. Und am schmutzigen Donnerstag kamen die Kolleginnen und haben mir diese weiße Krawatte abgeschnitten. Ich hatte die dann noch im Schrank. Und wir wollten Kammersitzung machen. Und einer meiner Beisitzer kommt rein und hatte also eine deutlich nicht mehr weiße Krawatte, die schon ziemlich dreckig war. Und ich sagte, du, das kannst du unmöglich so anziehen. Das sieht also furchtbar aus auf dem weißen Hemd. Und er sagt, er hat keine andere da. Und ich sagte, pass auf, wir probieren was. Haben die abgeschnittene Krawatte aus dem Schrank geholt, ihm die umgehängt und die Robe hat wunderbar Krass direkt auch. Geschlossen. Er hat also mit sozusagen Halbkrawatte verhandelt und es hat keiner gemerkt. Also die Robe ist einfach ein praktisches Instrument.
Und diese Lätzchen, die du angesprochen hast, die gibt es nicht nur in weiß, die gibt es in allen möglichen Farben zum Faken unterm Jackett. Mhm. Genauso wie diese Klipse-Krawatten.
Ja.
Das ist ja...
So eine Klipse-Krawatte hatte ich übrigens an, kann ich jetzt gestehen, als ich mich im Justizministerium beworben habe. Ich konnte nämlich keine Krawatten binden.
Das ist ja auch schwierig. Und welcher Knoten? Und wenn dann irgendwas nicht passt, das muss ja genau richtig. Darf nicht zu lang, darf nicht zu kurz. Ist ja auch Wissenschaft für sich. Ich finde Krawatten sowieso blöd. Wer hat eigentlich entschieden, dass man damit eleganter aussehen soll als ohne?
Irgendjemand, der den Knopf oben nicht annähern konnte.
Ja, ich finde es überholt. Vor Gericht sollte man immer sachlich bleiben oder darf man auch mal emotional werden?
Also in Grenzen, wenn es nicht eskaliert, halte ich Emotionalität, ehrlich gesagt, für konstruktiv. Ich glaube, und zwar auf allen Seiten, es geht ja darum, einen Konflikt aufzulösen. Und wenn der Konflikt nicht sichtbar wird, kommt man auch nicht ran. Und wenn man den emotionalen Anteil des Konflikts nicht abladen darf im Gericht, dann wird man den auch nicht los. Man muss natürlich als Richterin oder Richter gucken, dass es irgendwo im Rahmen bleibt, nicht völlig eskaliert. Und auch umgekehrt, also wenn ich Hinweise erteile in der Sitzung, dann spreche ich da wirklich Klartext. Weil ich einfach finde, die Leute müssen auch emotional eine Sicherheit gewinnen, woran sie sind.
Ja.
Und in aller Regel ist es wirklich förderlich, weil es schneller vorwärts bringt. Ja? Also man darf nicht mit Beleidigten werden oder abwerten oder so, aber einfach, also eine zu sehr zurückgenommene, zu verklausulierte, so hypersachliche Sprache bringt die Dinge nicht wirklich voran.
Finde ich auch. Und ich meine ja es gibt einen Unterschied zwischen auch mal emotional sein. Ja. Das ist ja nicht identisch mit ausfallend werden oder beleidigend werden. Das hat da gar nichts zu suchen. Ich finde aber, das gilt auch für Anwälte, dass man mal emotional sein darf. Ich sehe das genauso. Und ich war das auch gelegentlich vor Gericht. Und unter anderem dann, wenn vielleicht der Anwalt auf der anderen Seite eben beleidigend geworden ist oder über die Stränge geschlagen hat. Das triggert mich und dann finde ich es auch in Ordnung, emotional, aber sachlich darauf zu reagieren. Und viele Mandanten finden das auch ganz gut. Und ich meine mit emotional, meine ich nicht, dass ich jetzt meine Emotionen zum Ausdruck bringe, sondern dass ich darauf hinweise, dass das Gericht vielleicht da was unternehmen möge oder dass bitte der gegnerische Anwalt mal darüber nachdenkt, was er jetzt gerade bei dieser betroffenen Person auslöst.
Ja.
Das ist letztlich ja auch Ausfluss meiner Emotionen und das finde ich gut und das finde ich auch in Ordnung.
Ja.
Was ich nicht gut finde, das ist, wenn es im Gerichtssaal laut wird.
Ja.
Das hat da nichts zu suchen und das würde ich auch trennen von der Frage, darf man auch mal emotional sein?
Ja.
Weil emotional sein bedeutet nicht, dass ich laut rumbrüllen muss.
Nee.
Sind der Situation angemessen, aber dann sind auch Emotionen durchaus erlaubt und auch förderlich. Das kann auch hilfreich sein.
Absolut. Und Konflikte haben eine emotionale Seite und auch rechtliche Regelungen haben emotionale Wirkungen.
Ja.
Und deshalb, das gehört mit rein, das ist ein Teil der Realität, über die wir verhandeln.
Ja.
So, jetzt kommt die Gewissensfrage. Steffi, bist du bereit?
Ja.
Eine dicke Akte oder viele dünne Akten?
Kommt drauf an. Es kommt A drauf an, aus welcher Sicht. Richter, Staatsanwaltschaft, Anwalt, davon hängt alles ab. Und ist es meine Akte? Und was hat die Akte für einen Stand? Also ich würde es aus Sicht des... Zeitpunkt und Stand der Akte, das ist alles entscheidend. Kriege ich eine dicke Akte, die ich von jemandem übernehme, ist entscheidend, an welchem Punkt sind wir gerade in dem Fall. Das ist alles entscheidend. Wenn die Gesamtauswertung der Akte noch fehlt, finde ich das ziemlich ätzend. Es kann aber auch bedeuten, du bist mit der Bearbeitung dieser dicken Akte, egal ob als Anwalt oder Staatsanwalt oder Richter, schon relativ weit fortgeschritten und es hat dir sehr viel Spaß gemacht, dich in die Tiefe, in ein juristisches Problem reinzunörden. Dann kann das auch Spaß machen. Wenn du die Akte kriegst und sagst, sollten jetzt Werte aus, auf gar keinen, dann lieber viele dünne Akten. Aber dünne Akte kann auch bedeuten, du kriegst sie und es ist in dieser Akte noch nichts passiert und du hast nur das Eingangsschriftstück, dann bist du am Arsch. Wenn du viele dünne Akten kriegst, dann geht da in 20 Akten die Arbeit los. Das heißt, meine Antwort ist gar keine, weil ich brauche mehr Details. Da kannst du ja nur auf die Nase fallen bei der Entscheidung.
Ja, also mir geht's
so. Was
sagst
du?
Also, ich muss ehrlich gestehen, also in der Tiefe meiner Seele bin ich wirklich begeisterter Amtsrichter. Ich mag es einfach, viele, viele Geschichten zu hören und viele Fälle zu haben und viele Leute zu sehen. Und deshalb lieber in schneller Folge viele kleinere Akten als eine ganz fette. Das kann auch mal reizvoll sein, sich in was total zu vertiefen, was ganz Komplexes auszuarbeiten. Aber Oft sind übrigens komplexe Rechtsfragen gar nicht in den dicken Akten. Ja.
Ja.
Sind oft, also wenn du in einem Fall dann, was weiß ich, Baumängel, 300 Baumängel hast, also das ist zwar sozusagen sportlich interessant, das in den Griff zu kriegen, aber ist juristisch nicht interessant.
Kannst du dir mal vor, die dicke Akte ist ein Planfeststellungsverfahren.
Ja.
Nee, ich bleib dabei. Ich mag das ohne weitere Details nicht beantworten. Da kannst du nur alles falsch machen.
Drückeberger.
Ja, genau. So, Jörg, ich habe noch eine ganze Menge Karten auf der Hand.
Ich habe mehr.
Wir machen noch eine Runde.
Also gut.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.